ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hier kommt ein weiterer Podcast unserer Sendereihe Exquisit. Mein Name ist Frank Michael Bauer und jetzt dreht sich alles um eine Musikerin aus Thüringen, die besonders im Osten sehr bekannt ist, sich aber auch ein Stück vom Westen erobern konnte.
Ja, hallo, hier ist Veronika Fischer. Mein Leben, meine Musik. Darum geht's heute im Ostmagazin Exquisit. Ich freue mich auf euch.
Schön, dass ich mit Vroni plaudern kann, denn Anfang Herbst 2025 ging es ihrer Stimme gar nicht gut. Sie musste die Abschiedstournee absagen und damit war der Bühnenabschied schneller als gedacht gekommen. Auch darüber sprechen wir mit Vroni. Tauchen wir also noch einmal ein in ihre lange Karriere. 22 Studioalben hat sie herausgebracht. Die ersten 4 LPs sind in der DDR und teilweise auch schon in der alten Bundesrepublik erschienen. Ganz von der Bildfläche will Veronika Fischer übrigens nicht verschwinden. Was sie noch vorhat, auch das erfahren Sie im Exquisit-Podcast. Ein Teil einer besonderen Karriere ist zu Ende gegangen. Veronika Fischer hat sich von der Bühne verabschiedet, leider noch stiller, als sie sich das gewünscht hat. Aber es ist, wie es ist. Dirk Henze ist auch mit Vronis Musik aufgewachsen und hat da so seine Erinnerungen.
Der Weg für Veronika Fischer war vorgezeichnet. Wird man geboren im thüringischen Wölfis, Nachbarort von Ohrdruf, ist ja irgendwie klar, welches Sinnesorgan man verwöhnen möchte. Bei der ersten Berufsorientierung schwebte ihr zwar noch vor,
dass ich eine Schneeflocke wär.
Aber dafür winkte in der gemäßigten Klimazone keine Festanstellung. Weshalb umso mehr auffiel, wie gut sie das sang. So viel Gefühl, so viel Tiefe, so viel Talent. Vielleicht war das ja was.
Und da war eine Nacht, und da war auch ein Traum.
Bestimmt fiel da der Entschluss, Gesang zu studieren. Und ab da war Veronikas Weg erstmal eine Art Selbstläufer. Die junge Frau konnte was und hatte was. Auch Glück. Mit den Leuten um sie herum und mit den Instrumenten. Die kamen wie von selbst.
Plötzlich, nein, kein Stoß, schwimmt ein Klavier im Fluss. Grinst mich an und schwimmt und schwimmt.
Diese Kombination war unschlagbar. In den 70ern, Hit auf Hit, große Auftritte, drinnen wie draußen.
Auf der Wiese haben.
Schlagerstar zu sein bringt zwar auch keine Festanstellung, aber man kann davon leben.
Und den Donnerstag, den ganzen, lieben wir in unserem Bett.
Anfang der 80er dann der Schritt in den Westen. Ein neues Publikum auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Auch nett, aber innerlich machte sich da was breit. Ein einfaches Jahrzehnt, doch dann schob ja das ganze Land den Vorhang beiseite und man sah sich wieder. Veronika und ihre Fans.
Ein Gefühl wie das Leben, so spielt.
Alles in allem eine ziemlich wilde Reise.
Die Vroni natürlich nicht missen möchte. Das war der musikalische Schnelldurchlauf, wenn Sie so wollen. Und jetzt widmen wir uns nun ausführlicher mit Worten dem Weg der Veronika Fischer. Der fängt im Elternhaus mit Musik, mit Hausmusik an. Und es war ganz schön was los in diesem Haus, liebe Vroni. Du bist ja schließlich nicht alleine aufgewachsen.
Ja, ich habe noch 3 Schwestern. Ne? Wir sind ja ein 4-Mädel-Haus gewesen. Wobei ich sagen muss, ich war die dritte, die erste in der ersten Reihe. Und dann meine Schwester, die Kleine, die kam dann, die Kleine, die größte ist. Die kam 9 Jahre später dann noch, die Kerstin. Und ich bin in Thüringen groß geworden und in einem Zuhause, das sehr die Musik geliebt hat.
Woran lag das?
Das lag an meiner Mutter, weil meine Mutter stammte aus Tübingen und durch die Wirren im Krieg hat sie ihre Landjahre in Thüringen gemacht, weil sie meinen Vater damals in Tübingen kennenlernte, da wo sie groß geworden ist.
Dein Thüringer Papa?
Richtig, mein Papa ist aus Thüringen, der war Soldat mit 18 Jahren eingezogen und sie haben sich in Tübingen kennengelernt mit einem Briefchen. Dann hat er meiner Mutter, und meine Mutter war auch wahrscheinlich gleich verliebt und meinte, er hatte so viel Verständnis für sie, weil sie hatte ja taubstumme Eltern. Meine Großeltern waren taubstumm, mütterlicherseits. Deswegen habe ich vielleicht so gute Ohren gekriegt. Ich weiß es nicht, aber meine Mutter hat dadurch Musik sehr geliebt, weil das natürlich sehr ruhig war zu Hause. Und sie hat mit 3 Jahren erst im Kindergarten sprechen gelernt, weil ihre Eltern ja nur die Lautsprache sprachen. Und dadurch hat mein Vater ihr vorgeschlagen, mach doch die Landjahre in Thüringen. Und dann ist sie da geblieben. und haben sie ihre Familie aufgebaut. Und meine Mutter wollte immer Musik haben. Sie wollte auch immer, dass Leben in der Bude ist, und das hat sie bekommen.
Und ihr solltet Instrumente lernen? Habt ihr das gemacht?
Musste keiner. Das war, hat uns ja auch Freude gemacht. Mein Vater hat ja auch Geige gespielt, obwohl er Tischlermeister war und auch nur selten Geige gespielt hat, ist ja ganz klar. Da hat er nicht die Zeit gehabt, hat ja ein eigenes kleines Unternehmen gehabt mit Angestellten und so. Meine Mutter hat das aber immer auch geliebt und hat uns da auch beeinflusst. Meine große Schwester hat Akkordeon gelernt, meine zweite Mandoline. Und dann hat sie auch noch Saxophon gelernt. Und ich habe dann später Gitarre gelernt mit 12. Ja, und dann habe ich auch noch Klavier gelernt, weil ich ja dann Musik studieren wollte. Und da gehört das Klavier dazu.
Demnächst ist Weihnachten, wir sind nicht mehr weit weg. Habt ihr dann auch weihnachtliche Konzerte zu Hause gegeben, so richtig Hausmusik gemacht?
Ja, also Konzerte würde ich jetzt nicht sagen, aber gesungen haben wir zusammen, ja. Mein Vater hat dann auch die Geige mal rausgeholt, wurde mal abgestaubt und dann auch mal gespielt. Ja, wir haben natürlich gesungen am Weihnachtsbaum, und das war auch schön und das hat uns auch sehr gefallen. Mein Vater hat ja auch einen sehr kräftigen Tenor, von dem ich wahrscheinlich die Kraft bekommen habe für die Stimme. Ja, das war natürlich, wir haben Hausmusik gemacht, aber eben auch nur zu bestimmten Zeiten und ja, und später auch mal zusammen im Trio, und dann haben wir es wieder aufgegeben, dann habe ich mich allein begleitet zur Gitarre und dann eben auch noch, ich habe dann mir auch vorgenommen, Musik zu machen.
Daher wird der Wind sozusagen, dass du der dann Wind. Später in deinem Repertoire auch schöne Weihnachtslieder hast.
An sich muss ich sagen, das war eigentlich relativ spät. Eine Firma hatte den Wunsch, eine Weihnachtsplatte von mir rauszubringen. Ich habe mich dann damit beschäftigt, wobei ich an sich nicht jemand bin, der so unheimlich gern Weihnachtslieder singt. Das muss ich sagen. Das kam auch durch mein Weihnachten wieder daheim. Damals hat Franz das für mich auch komponiert. Franz Bartsch, genau. Und da war so eine Grundlage gelegt. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt, welche Musik ich da aufnehmen kann. Mit Andreas Bicking, der es dann produziert hat als Musiker, die Musikproduktion gemacht hat. Und ich habe die Musik gesucht. Da habe ich noch damals mit dem Regisseur und mit dem Intendanten vom Friedrichstadtpalast mich getroffen, Jenski, der mir geholfen hat, wie ein schwedisches Weihnachtslied und ein polnisches Lied. Gisela Steinegard hat die Texte bearbeitet dann, Ruhe und Stille und so wunderschöne Lieder, muss ich sagen. Und haben wir auch mit sehr viel Liebe gemacht, aber vorerst bin ich doch jemand, der lieber so populäre Musik macht.
Bist du gerne zur Schule gegangen?
Ja, ich bin eigentlich ganz gern zur Schule gegangen. Mir ist es relativ leicht gefallen. Ich war immer relativ gut und es ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich hatte auch zwei ältere Schwestern, die haben mich dazu gezwungen. Ja. Aber ja, ich bin ganz gern zur Schule gegangen.
Welche Berufswünsche sind bei dir damals aufgeflammt? Wolltest du gleich was mit Musik zu tun haben?
Naja, das hat sich so entwickelt, weil ich, wie gesagt, eben auch vorher schon mal im Ensemble in Wölfis in Thüringen mit meinen Schwestern aufgetreten bin und wir damals auch ein paar Jahre da auch gelegentlich mal mitmachten, auch IGA Erfurt und so, das war dann natürlich schon der Hammer. Und dadurch ist das gewachsen. Meine Schwestern hatten dann keine Lust mehr dazu und ich habe zur Gitarre gesungen und habe auch Wettbewerbe mitgemacht und sehr oft auch gewonnen. Und da kam eben der Wunsch dazu, wobei ich auch gut malen konnte und meine Zeichenlehrerin immer sagte, du musst Kunsterziehung studieren. So, die war immer der Meinung, ich kann das kombinieren. Von der Schule haben meine Eltern den Bescheid bekommen, dass sie mich doch mal bei einer Musikhochschule anmelden sollten. Und so ist das dann alles gewachsen. Und das hat sich dann doch auf die Musik fokussiert.
Du warst dann in Weimar?
Mit 14 haben meine Eltern dann schon mich in Weimar angemeldet, zu einer Prüfung. Und Weimar hat dann geantwortet, ob ich denn schon Klavier spielen könnte. Und ich konnte aber damals Gitarre spielen, aber noch nicht Klavier. Und da hat sie gesagt, ich soll doch bitte noch mal später wiederkommen, in 2 Jahren, und soll mal schön Klavier üben. Und weil es ja dazu gehört. Und da habe ich dann auch Klavier gelernt schon. Dann mit 16 haben meine Eltern mich noch mal angemeldet. Und da hat es ja dann geklappt. Da habe ich ja dann Prüfungen gemacht. Mit 17 habe ich ja dann schon angefangen zu studieren, sehr früh.
Ja, Karl-Maria von Weber, wie genau. War deine Dresdner Zeit? Hast du dich in der Stadt wohlgefühlt?
Ach, ich habe Dresden total geliebt. Also ich muss sagen, es ist eigentlich mein Lieblingsstädtchen. Ich verrate es jetzt. Ich hatte natürlich da meine Jugenderfahrungen, habe ich da gemacht. Das war alles toll. Ich war ja dann auch schon bei Sternmeißen. Und innerhalb von kurzer Zeit, 1,5 Jahren, habe ich natürlich auch um Erlaubnis fragen müssen, weil ich ja auch klassische Ausbildung hatte. Ich habe habe ja auch kleine Arien schon singen müssen, obwohl das doch ein großer Unterschied ist. Es sind andere Stimmgebungen, andere Herangehensweise. Und da war ich dann immer so ein bisschen zerrissen, aber ich habe ja dann schon die Angebote der Bands gehabt. Es fing an mit Herfter, das war wohl noch kurzzeitig, und dann war ich schon bei Stern Meißner und dann war ich schon bei Panterei. Also
du bist immer wieder abgeworben worden,
ja,
offensichtlich.
Ja, aber das lag auch am Posaunisten Manne Nitsch, der auch bei Herfter war, und der hat mich dann mit zu Stern Meißner genommen, und es waren auch sehr erfolgreich, es war ein Jahr, und der sagte dann, und jetzt gehst du zur Panterei, die wollen dich haben. Das ging alles so schnell, aber ich habe ja auch noch studiert.
Ja.
Montags musste ich dann auch die schweren Fächer machen und am Wochenende habe ich dann gespielt. Das war schon eine anstrengende
Welches
Zeit.
Welches waren die schweren Fächer?
Naja, das kam daran, weil ich am Wochenende gespielt habe. Ich habe mit Panterei manchmal 5-mal am Wochenende gespielt.
Zum
Freitagabend.
Zum Tanz aufgespielt?
Nein, nicht zum Tanz. Wir haben schon Konzerte gemacht. Mit Stern Meißner gab es noch Jugendtanz, das stimmt. Da habe ich mitunter selbst erstmal gesungen und dann unten ein Tänzchen gemacht. Kein Witz. Aber Panterei war dann rein Konzerte schon. Die waren ja schon noch ganz oben angelegt.
Bist du in die Tanzstunde eigentlich gegangen?
Nein, aber ich musste Ballett machen an der Hochschule. Gehörte ja dazu. Mich musste auch mal ein Tenor tragen. Quer durch den Saal, der Arme. Und wir haben auch gefochten. Wir mussten auch fechten lernen und sowas alles. Was ich ja nie gebraucht habe. Ich hatte eben dann Musiktheorie. Das hatte ich auch montags. Aber ich war sehr gut in Musiktheorie, muss ich sagen. Die wichtigen Fächer waren immer gut bei mir. Dann hatten wir noch Musikgeschichte, Philosophie. Und das war alles montags nach 5 Stunden Auftritten. Also das samstags 2 und Sonntag nochmal 3 Auftritte. Das war Wahnsinn. Früh in der Aula bei Studenten und Nachmittag nochmal irgendeinen Kaffee und abends nochmal ein Konzert. Also es war schon viel.
Bewunderung, denn wenn ich dran denke an meinem Konservatorium, wo ich Klavierspiel gelernt habe, das hat mir schon gereicht. Da war ich schon fertig nach 2 Stunden und du bist dann noch zu Auftritten gegangen.
Ja, klar, aber ich war natürlich oft auch Montag früh platt und ich bin dann auch meistens zur Hausmeisterin und habe gefragt, ob ich mal kurz ins Frauenzimmer könnte. Da habe ich mal ein bisschen geruht und dann konnte ich wieder weitermachen, geistig.
Aber du hast deinen Berufsausweis quasi bekommen. Du hast den Abschluss bekommen der Musikhochschule in Dresden.
Fünf Jahre
durchgehalten.
Ja, aber ich bin dann ins Abendstudium später, als es zu viel wurde. Da habe ich dann das Abendstudium und habe es dann aber beendet. Also ich habe das abgeschlossen.
Einen ordentlichen Abschluss?
Ja, habe ich gemacht. Ja. Das war mir dann schon wichtig, weil dafür ist es dann auch zu anstrengend. Na, ich hatte auch Klavierunterricht, alles, was dazu gehört. Ne? Und natürlich mein Hauptfach war Gesang, Sprecherziehung und sowas alles.
Und wie kam es dann zur Veronika Fischer Band mit Franz Bartsch?
Naja, das war dann nach Panterei. Ich habe also mein Abschlussstaatsexamen noch mit Panterei gehabt und die haben mich begleitet. Also ich meine, das war für mich Luxus.
Ja.
Ich hatte mein Staatsexamen früh, musste ich Musical und Chanson singen für das Auditorium und für die Dozenten. Und da hat mich ein Trio von Panterei begleitet. Da war ich natürlich schon gleich mal gut dran. Es sind gute Leute, Ed Zwilms am Klavier und so, ne? Und Ed und Frank Hiller am Schlagzeug. Und Herbert Reilich hatte Gitarre und Bass, wahrscheinlich auch die Bassstimme gespielt. Bass war, kann ich mich nicht erinnern. Und abends haben wir dann noch ein Konzert gespielt im Kino in Dresden. Und da ist sie die Dozenten ins Konzert gekommen. Das war natürlich Luxus. Aber mein Dozent hat schon gesagt, du hast eine Eins nachmittag, du hast eine Eins eindeutig. Das war natürlich toll und dadurch war ich beruhigt. Und das war dann noch das Konzert im Kino. Also welches Kino war das? War das Hygienemuseum? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, da war noch abends noch ein Konzert.
Warst du trotzdem bei dieser Prüfung aufgeregt?
Natürlich war ich aufgeregt, natürlich. Das war ja auch für mich wichtig. Das war ja wichtig, der Abschluss. Aber dadurch, dass meine Kollegen bei mir waren, war das auch für mich eine beruhigende Sache. Das war eine Hilfe, ja.
Ja. Veronika Fischer und ihre Band und dann 70.
Ja, und danach war das, also es war 73, hatte ich mein Staatsexamen. Und ein Jahr später habe ich ja dann meine Band gegründet, weil Panterei und ich, wir haben uns ein bisschen überschlagen. Ich habe dann darum gebeten, dass ich etwas allein gestalten kann, eine halbe Stunde. Also ich habe ungefähr 10 Songs gesungen damals.
Und das wollten die nicht?
Ja, die wollten mich nicht begleiten. Es war ja nun eine eigene Band und so. Das verstehe ich auch. Das war mir nur noch nicht klar damals. Weil ich wollte, ich möchte weiterkommen. Es macht mir keinen Sinn. Hier ein Lied, da ein Lied, dort ein Lied. Ich möchte lieber mal gern so eine halbe Stunde
durch. Den ganzen Block haben sozusagen.
Ja, so ungefähr. Und dann haben sie gesagt, das möchten sie aber nicht. Nein, natürlich. Das verstehe ich auch. Also jetzt aus meiner jetzigen Sicht verstehe ich das. Die hatten natürlich auch ihre Vorstellung, die Band. Herbert war ja auch eine wichtige Person, Ed Zwilms. Und Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Ich hatte mir schon überlegt, was ich machen will. Ja. Ich habe dann Franz Bartsch angesprochen.
Und dann sind die bis heute bekannten Titel natürlich entstanden auf der Wiese.
Genau.
Und dass ich eine Schneeflocke wäre.
Genau, Sommernachtsball und all die.
Ja,
in jener Nacht.
In jener Nacht.
Guten Tag. Genau, all die Songs.
Und du bist dann in der DDR viel herumgekommen und drüber hinaus. Du hast ja schon in ziemlich jungen Jahren mit deiner, glaube ich, ersten Band eine Reise, diese Herfter-Geschichte, in die Sowjetunion gemacht, habe ich gelesen.
Ja, ich habe ja nun ganz viele Tourneen in allen sozialistischen Ländern gehabt, außer der Mongolei. Die Mongolei, das konnte ich nicht sprechen. Ich war wirklich nicht in der Mongolei, sonst in allen Ländern habe ich Tourneen gehabt. Viel war ich in Polen, ganz viel, so Pedalita Festival, Tournee und Film gedreht, Echter Scham. Und ja, diese erste Reise, die war deshalb besonders, das war noch nicht so, die anderen waren ja immer Tourneen, wo ich Konzerte gesungen habe. Bei Herfter war es noch für mich, da habe ich auch hier und da ein Lied gesungen, ansonsten habe ich eine tolle Reise gemacht.
Ja.
Also es war mehr wie eine Reise mit der DEFA damals, die zwei Filme gedreht haben, einmal ein Dokumentarfilm über diese Reise bis nach Jerewan, und wir sind ja in den Wartburgs gefahren, die ganze Strecke. Und dadurch habe ich natürlich alle Klimazonen auch erfahren, was natürlich total spannend war. Man konnte richtig in die Steppe, und dann, Jerewan war ja schon ziemlich im Osten, kann man sagen, asiatischen Bereich, also kurz vor der Mongolei mehr oder weniger. Die Natur hat mich sehr begeistert.
Schade, dass es damals noch keine Handys gab, dann hättest du viele Bilder auch machen können.
Ja, na klar, wir haben damals noch lange nicht so viele Bilder gemacht. Kein Schwein hat so viele Bilder gemacht wie heute.
Filme mitgeschleppt,
ja,
zum Entwickeln bringen.
Wobei, es gibt natürlich die Dokumentarberichte. Und dann gab es ja noch einen Bericht, wurde noch Mode vorgestellt. Da musste ich mich auch in so einen Anzug zwängen. Damals hatte ich noch so ein bisschen etwas strammer vielleicht. Das ging aber bei Panderei schnell weg. War dann anstrengend, und da hat es nicht lange gedauert, war das weg, ja.
Ja, und die Zeit war natürlich auch auf der anderen Seite, muss man schon sagen, erfolgreich. Sie war sehr schön gewesen. Du warst ein Star.
Das war ich da noch nicht, aber bei Herfter noch nicht. Aber das war ich dann im Dresdner Bereich, Sachsen war ich mit Stern Meißen. Stern Combo Meißen war das noch, möchte ich sagen. Das war was anderes als Stern Meißen dann. Da haben sie ja dann klassische Adaptionen gemacht, und wir haben ja damals noch Musik nachgespielt. Also ich habe ja da die Songs gesungen, Aretha Franklin und also große Sachen.
Ja, du warst ja vielseitig, das muss man sagen. Es kam dann zum Beispiel Reinhard Lacomi um die Ecke, und du hast Kinderlieder aufgenommen.
Ja gut, das war dann schon noch eine Ecke später. Ich habe ja auch mit Günther Fischer noch Berlin-Lieder gemacht zum Beispiel, was ja auch angejazzt war. Ja, und Traumzauberbaum mit Lacomi, der mich ansprach und mich für spezielle Songs haben wollte, eben für diese großen.
Und da hast du Ballern. Ja gesagt, da warst du dann auch.
Naja, ich fand das einfach ganz interessant, ich fand das spannend, auch was für Kinder zu machen. Ich wollte das aber auch nicht verniedlichen, sondern die Lieder so singen, wie ich sie richtig fand für Kinder.
Übrigens, weil du das gerade schon so kurz erwähnt hattest, meine erste LP, wo Lieder von Veronika Fischer drauf gewesen sind, die hat mir mein Onkel geschenkt, weil er die doppelt hatte. Rate mal, welche LP das hätte sein können.
Ein Traumzauberbaum.
Nein. Nein. Berlin, Lieder einer großen Stadt.
Ach, das ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht.
Das war meine erste Langspielplatte, die ich geschenkt bekommen habe. Da habe ich noch nicht mal einen Plattenspieler gehabt. Ja, ich habe mir Bonnie M. gekauft gehabt, noch keinen Plattenspieler gehabt. Von Amiga, The Sunny und Daddy Cool. Das war die erste Single, die ich mir selbst gekauft habe. Und die erste LP, die bekam ich von meinem Onkel geschenkt. Berlin, Lieder einer großen Stadt. Ja. Und die stand bei mir immer im Regal, weil da so Autos drauf waren.
Ja, und wie das entstanden ist, eigentlich sollte Krug die Songs singen. Und Krug, als Günther Fischer das produzierte, war weg, war im Westen. Und daraufhin hat er mich gefragt, ob ich die singen würde, diese 6 Songs. Und Texte von Gisela Steinecker, denn ich hatte mit ihr damals noch gar nicht gearbeitet. Ich habe ja nur mit Demmler gearbeitet damals, mit Inge Pranona und so ein paar anderen noch, aber nicht mit Gisela. Und ich habe die Texte dann gesehen, und die waren ziemlich schwierig auch. Aber ich fand das dann auch interessant, das zu machen, und habe es dann gemacht. Eigentlich waren die für Krug gedacht.
Das ist eine meiner Lieblingsplatten, weil es meine erste gewesen ist.
Ja, das ist einfach auch schöne Musik. Es ist schon schön, ja. Und es ist auch gut gelungen. Der Gesang super aufgenommen von dem Tonmann. Das kann ich nicht von allen Alben sagen. Aber was in der DDR auch schon geklungen hat, lag auch immer an denen, die da hinterm Pult saßen.
Ja. Ist das bei Amiga in der Brunnstraße aufgenommen worden, oder ist das beim Rundfunk der DDR gemacht worden?
Also ich habe auch anfangs noch viel im Rundfunk aufgenommen. Mit Panterei habe ich viel
im Rundfunk aufgenommen. In der Nalepastraße.
Nalepastraße, genau. Genau. Aber Günter Fischer hat ein eigenes Studio. Mhm. Die Sachen sind bei ihm aufgenommen worden,
okay,
weiß ich noch. In seinem Was Studio. Selten war damals nicht.
Aber dein erstes Album, das ist bestimmt in der Bnarr-Leber-Straße.
Ich meine, ja.
Gemacht worden.
Oh, aber dann die zweite Sommernachtswahl ist in der Brunnenstraße gemacht worden, ja.
Dann gab es den großen Einschnitt. Franz Bartsch ist in den Westen gegangen und dann ist es für dich schwierig geworden im Osten, ne?
Naja, klar. Franz Bartsch war weg, nicht? Und Franz Bartsch hatten wir ja, es war ja auch damals sein Wunsch, als wir uns zusammengetan haben, vor allem eigene Musik auf die Bühne zu bringen. Und das war auch in meinem Interesse, es hat mir auch Spaß gemacht und Freude. Ich wollte immer eigene Musik entwickeln, mein eigenes Profil entwickeln und da hat mir ja Franz sehr geholfen und dann war er weg, weil Roland Kaiser rief, weil das Management das interessant fand, uns geteilt zu vermarkten. Mhm. Also ich sage jetzt, wie es ist. Roland Kaiser braucht wahrscheinlich einen Pianisten, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ja Franz nach einem Konzert bei uns, was wir in Berlin hatten, im Jazzkeller hatten wir ein Konzert und da ist Franz Bartsch drüben geblieben, nachdem er vorher mit Lucky beantragt hatte, bei Gabriel ein Konzert anzuschauen und Jacqueline, die sich Franz verliebt hatte, hat die beiden Jungs begleitet. So war das, hat er sich verliebt in Jacqueline und dadurch ist er im Westteil geblieben. Und für mich war das Problem, ich wurde arbeitslos, denn die Musik wurde nicht mehr gespielt.
Aber so richtig verboten warst du eigentlich nicht?
In gewisser Weise schon. Ich meine, man muss es sich doch mal überlegen.
Es ergab sich.
Hätte nicht mehr auf der Wiese und Schneeflocke spielen können. Ich habe das noch gemacht, aber die Veranstalter und die Bezirke haben mich nicht mehr eingeladen, weil sie nicht wussten, ob ich meine Songs spielen kann. Sie wurden ja auch nicht mehr gespielt im Radio. Ich war arbeitslos, hallo.
Da standst du da.
Ich war ja ganz viel in Ungarn auch. Mein Mann war ja Ungar und ist immer noch einer. Und ich war sehr viel in Ungarn und kannte alle Bands. Aber ich wollte einfach nicht ungarisch singen. Also ich wollte nicht nach Ungarn auswandern.
Du hast immer im Vorprogramm auch von Omega gespielt.
Ja,
ne?
Da habe ich aber meine Musik deutschsprachig gesungen, wohlgemerkt. Nicht? Und das war das erste Konzert überhaupt nach der Erarbeitung des eigenen Repertoires. Aber ich wollte deutschsprachig singen. Das war einfach meine Heimatsprache und das war mir wichtig. Da blieb mir nur eines. Also da blieb mir eigentlich nur der Westteil. Und mein Mann war auch nicht mehr so glücklich über die DDR. Die haben ihm auch wirklich immer viel Steine in den Weg gelegt. Natürlich waren wir ein Unternehmen, das sollten wir aber nicht sein. Es gab viel Ärger mit der DDR, das muss ich sagen. Es gab Angebote, Goethe-Institut, international, in Mexiko, in Kanada. Und alles wurde immer Nein gesagt. Immer Nein, immer Nein. Und das wusste Franz auch. Das war auch ein Grund, warum er das nicht mehr schön fand. Ne? So, und ich habe da gesagt, okay, dann mache ich das eben auch.
Du warst quasi mehr oder weniger dann gezwungen dazu, die Seite zu wechseln.
Ich hätte mir ein ganz neues Programm aufbauen können. Das kann man auch nicht von heute auf morgen.
Waren deine Fans sauer gewesen deshalb?
Dass du es gab welche, die auch sauer waren, klar. Aber es gab eben auch viele, die es dann später erkannt haben. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Woher, Wohin, da steht alles drin. Warum ich gehen musste, da steht alles drin. Ich habe es ja erklärt.
Und du kamst nun im Westen an. Wo hast du deine Zelte aufgeschlagen?
Es war schon so, dass der Westen vorher schon an mir interessiert war.
Da sind ja Platten auch von Amiga übernommen worden, nicht?
Ich wurde lizenziell nicht beteiligt bei Amiga und bei der DDR. Es war auch ein Grund, der ärgerlich war. Wir waren öfters auch bei Amiga und haben gesagt, dass das so nicht geht. Es ist ja international üblich, dass die Frontkünstler und die Sänger eben beteiligt werden. Aber das haben die einfach abgelehnt. Und ich habe 4 Alben gemacht, die sehr gut verkauft wurden. Und ich war natürlich auch erschrocken eines Tages, als ich bei Kurt Demmler mal war und er uns zum Essen eingeladen hat und Helga, seine Frau, hat gekocht und sagte, Froni, wir verdanken dir, dass wir Millionäre sind. Und da habe ich gedacht, das freut mich, ich bestimmt nicht. Das hat natürlich wehgetan, ist ja klar. Nicht, weil ich ihm das nicht gönnte, aber ich habe gedacht, naja, ich weiß, dass Franz natürlich auch gut dran war. Und
ungerecht verteilt, würde ich mal sagen.
Naja, das ist ja ganz klar. Ich meine, es gehört sich einfach nicht. Ich meine, ich habe ja ganz viel Promotion oder so gemacht, ne, immer. Ne? Nee, das geht natürlich nicht. Und da hatte ich dann auch, das war auch ein Grund, warum ich dann gesagt, die Zelte abgebrochen habe.
Und wo hast du sie aufgeschlagen?
Genau? Na, ich habe sie dann in West-Berlin wieder aufgeschlagen. War dann auch bei Warner, die also vorher schon ein Compilation wollte mit Amiga, eine deutsch-deutsche Sängerin anbieten. Das haben die gedacht, dass das geht. Und dann hat die DDR natürlich gesagt, nein. Und die waren aber dann eben noch an mir interessiert. Und dadurch war ich dann bei Warner. am Anfang und habe ja noch Konzerte gemacht, 3 Monate, habe die Konzerte, die ich noch vertraglich hatte, da ich ein Visum hatte. Sonst hätte ich das ja nicht machen können. Ein Visum hatte und eigentlich wollte mich die DDR loswerden, weil ich war ja sozusagen ein Pulverfass. Denn die anderen Künstler wollten auch gerne ein Visum haben. Da haben sie gesagt, die wollen wir irgendwie loswerden, glimpflich, geben wir ihr das Visum. Aber das hat ja dann nicht wehgetan. Ich habe ja da schnell wieder Fuß gefasst. Das hat dann auch ein paar Tage gedauert, war auch nicht sofort begeistert.
Hast du dich selber gekümmert? Hattest du Beziehungen? Wie hat das funktioniert? Wie war der Einstieg?
Na, ich habe mich natürlich selbst gekümmert. Am Anfang habe ich ja noch mit Franz gearbeitet, aber wir hatten uns auseinandergelebt. Franz hat schon zu viel Roland Kaiser gespielt, deswegen hat sich das nicht unbedingt abgehoben. Beim ersten Album Staunen und beim zweiten habe ich es selbst in die Hand genommen. Und da ich einen Vertrag hatte, da habe ich das auch gekonnt und habe mich selbst umgeschaut. Habe mich nach anderen Textern umgeschaut. Ich musste meinen eigenen Weg gehen. Franz hat gesagt, wenn du hier keinen Schlager machst, kannst du nicht existieren. Da habe ich gesagt, doch Franz, ich kann. Jedenfalls war ich überzeugt davon. Und ab Sehnsucht nach Wärme hat es ja richtig gebrummt. Das waren dann auch ein paar Tage, klar. Aber Unendlich Weit war dann schon im Norden ein großer Erfolg.
Die hast du mit Achim Oppermann gemacht.
Mit Achim Oppermann. Obwohl das erste Album ist produziert worden von Christoph Busse, der für die Sesamstraße die Texte gemacht hat. Ich kann dir aber jetzt nicht mehr sagen, wie ich an Christoph Busse kam. Eines Tages haben wir zusammengearbeitet und er hat die Texte geschrieben und die fand ich auch sehr schön. Der Westenpark ist noch grün und wir beide gegen den Wind und alles, also auch wirklich schön, Unendlich Weit. Und da habe ich Achim Oppermann kennengelernt, weil Christoph Busse hat Achim Oppermann mitgebracht. So läuft das ja immer.
Einer eigentlich kennt den anderen.
Ja, so war es ja in der DDR auch.
Ja, das war das Domino-Prinzip, ja.
Ja, na klar. Und dann war ich mit Oppermann zusammen und dann habe ich gesagt, ich mag dich. Und da hat er gesagt, wir machen weiter. Dann haben wir Sehnsucht nach Wärme
gemacht. Ich habe Achim Oppermann mal kurz interviewt und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, also ich habe für Veronika Fischer 2 Alben produziert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das war ja ihre West-Karriere, die dann losging. Und wir hatten auch gleich Glück. 2 Titel waren im Grand Prix, im deutschen Vorentscheid Grand Prix.
Kanntest du eigentlich schon vorher Songs von ihr? Hast du das im Westen registriert?
Nee, muss ich gestehen, gar nichts, null. Also mir wurde dann gesagt, die ist ganz berühmt in Ex-DDR und so weiter. Und das ist wie die weibliche Peter Maffay oder sowas. Und das fand ich lustig. Aber ja, sie hatte ja auch das Format, also auf der Bühne, sie war klasse.
Habt ihr gleich einen Draht zueinander gehabt? Wie ist das Aufeinandertreffen sozusagen gelaufen mit Veronika Fischer?
Also eine sensationelle Sängerin, also technisch brillant, muss ich sagen. Es war auch toll, wie sie mit der Phonetik gearbeitet hat, also richtig klasse, das war alles super, super professionell.
Da war gerade einer sehr begeistert gewesen, Achim Oppermann. Ja, hier bei uns beim Sachsenradio im Ostmagazin Exquisit. Sozusagen, erstes Album Staunen war dir zu schlagerhaft?
Ja, es waren nicht meine Texte auch. Ich meine, ich weiß, dass der Westen diese Art von Texten mag. Ja. Aber mir war es doch zu glatt, nachdem ich eben so viele Lyrik gesungen hatte und von Leuten, die das gefordert haben von mir. Und eben auch Kurt Demmler wunderschöne Texte geschrieben hat, Sommernachtsball und so weiter und so fort, Schneeflocke. Ist eben so auch eine Lyrik, die man sehr gut singen konnte. Und danach habe ich gesucht und da habe ich dann eben auch Jörg Fauser kennengelernt, der gesagt hat, pass auf, du komponierst den Blues, ich schreibe dir die Texte dazu. Ich schreibe aber nur für Achim Reichelt und für dich. Für andere schreibe ich nicht. Und dann habe ich weitergesucht und habe dann ja, also wie gesagt, Christoph Busse kennengelernt und dann auch noch Wojtkiewicz, der auch für Milva geschrieben hatte.
Thomas Wojtkiewicz.
Thomas Wojtkiewicz, genau. Und der hat ja dann Sehnsucht nach Wärme und da habe ich ja dann auch 100.000 verkauft. Also das war, und tolle Musiker, also es ging mir richtig gut, muss ich sagen. Da war ja auch Passport, die haben mich begleitet und das war richtig super Sache. Ja. Und für Achim Oppermann hat mich auch gut verstanden. Aber ich habe dann eben das nächste Spiegelbilder, da habe ich dann mich dann auch selbst noch um andere, habe ja eine Band gehabt dann auch. Und die wollten auch gern mitmachen. Achim hätte dann wahrscheinlich wieder Passport geholt, aber ich hatte eine eigene Band im West-Berlin. Ja, da hatte ich die besten Musiker auch im West-Berlin. So, ich habe vieles gemacht. Dann habe ich ja noch mit Edo Zanke gearbeitet und habe dann auch mit Stauroste gearbeitet. Das ist eigentlich mein Lieblingsalbum gewesen, das 6. von meinem Geschmack, obwohl Sehnsucht nach Wärme den größten Erfolg hatte. Ich habe ja 6 Alben gemacht bei Wir und das machst du in 8, 9 Jahren, Nur wenn du auch was verkaufst, ist kein Sozialamt. Die wollen auch Geld verdienen.
Die wollen verdienen.
Ja, und mit 100.000 ist das wahrscheinlich schon ganz gut. Ja?
Mhm. Wir springen doch mal in die Zeit, wo dann die Wende kam.
Ja.
9. November 89. Wo war Vroni Fischer?
Zu Hause. Daraufhin klingelte es bei mir zu Hause und die Managerin von Reinhard May hat angerufen. Da war ich zu Hause, meine Schwester kam gerade, die sagt, können, wie finden wir zu euch? Ja, die hat im Ostteil gelebt, Kerstin. Und die kam mit der Freundin und da haben wir schon eine Flasche Wein geöffnet und haben uns gefreut. Und dann kommt der Anruf, ob ich denn nach Dresden kommen könnte morgen. Hallo, am nächsten Tag. Hä? Daraufhin habe ich dann mit Management gesprochen, habe gesagt, ich habe gerade ein neues Album und es war wirklich da. Ich hatte gerade neue Kleidung, alles vorbereitet für eine Tournee. Und da hat sie gesagt, würden Sie kommen morgen? Bei uns ist eine Frau ausgefallen, die haben Probleme und wir haben vorgeschlagen, sie zu nehmen. Das war verschärft. Und da habe ich gesagt, okay, na, ich komme, wenn ihr mich reinlasst. Weil ich hatte schon auch Respekt vor der Grenze, ja. Das war natürlich total schrill. Ich habe kaum geschlafen und am nächsten Morgen bin ich zu meiner Friseuse und habe mir die Haare machen lassen, diese gekreppten Haare, und bin dann gefahren. Und
das war wirklich ein Zufall, ja, dass du in der Schokolade aufgetreten bist?
Und da war die Hölle los in Dresden. Die sind alle aufgestanden und haben schon gefeiert. Ich war sozusagen wie so ein Symbol, die sagte, oh, dem Hauer ist gefallen, ich bin jetzt hier. Aber das war aufregend, ja, das war schon toll. Ja, das verdanke ich Reinhard May, sonst wäre ich nicht gekommen, weil der hatte den Vorschlag. Ich habe kurz was mit Günther Fischer angesungen noch, in eins der Berlin-Lieder. Ich wusste selber nicht, was da alles passiert. Und dann habe ich Sommersatter Süden und manchmal fällt man tief noch gemacht, ja.
Und 90 kam dann die Wiedervereinigung.
Ja.
Und dann war...
Alles überschlug sich.
Ging es ja so fix, das hätte niemand gedacht.
Sofort eine Tournee.
Du hast sofort eine Tournee
gemacht. Im März.
Im März.
Ich hatte im Westteil, diese Band, von der ich vorher sprach, war nicht mehr so zusammen, weil so viel habe ich nicht gespielt und hatte noch ein paar andere. Und dann habe ich selbst überlegt, was mache ich? Denn ich will dann ja, natürlich muss ich auch die Musik der Vergangenheit spielen, weil ich sollte ja überall spielen, auch in Hamburg, in Kiel und natürlich vor allem im Ostteil wieder. Und da war die Hölle los. Wir haben ja überall in Riesenseelen, alles knallvoll. So, und da habe ich dann Andreas Bicking angesprochen, weil ich gesagt, ich muss jetzt innerhalb kürzester Zeit eine funktionierende Band aufstellen, die alles spielt. Und da habe ich Andreas Bicking, da gab es noch kein Telefon, da habe ich ihm ein Telegramm geschickt. Es ist kein Witz, er hatte kein Telefon. Und er hat gesagt, Vroni, ich bringe gleich die Band mit. Die ist eingespielt. Das war auch eine Stern-Meißen-Besetzung, die noch mit E.C. Falkenberg gespielt haben, die Pop-Besetzung. Und er hat gesagt, die haben sich meine Platte angehört, die ist toll, wir spielen das. Und so ist das alles, also wirklich alles halt.
Holter die Polter, aber trotzdem hat es geklappt alles, ne?
Ja, ja, es war wirklich Wahnsinn, das war schon, ja.
Du warst ja quasi im Westen schon angekommen. Für dich war es vielleicht dann auch ein bisschen leichter, gerade in den 90er Jahren, oder?
Na, die 90er Jahre waren für mich meine Lieblingsjahre. Ich will damit nicht schwächen, was in den 70er waren, aber da habe ich ja bis zum Umfallen gespielt. 250 Konzerte im Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Und das war dann alles schon ein bisschen luftiger und das war für mich leichter. Also ich habe vielleicht auch zu wenig Nein gesagt in den 70ern, aber so viel spielen, das ist Wahnsinn. Dann waren es auch 200 Konzerte im Jahr. Und so in den 90ern bin ich zu Polydor gegangen und das war wirklich eine tolle Zeit. Die 90er waren eine tolle Zeit. Da habe ich ja dann Was ist dabei oder Sehnsucht, was ja auch eine Echo-Nominierung war, oder Träumer wie wir und so. Und das ist ja dann auch alles sehr gut gelaufen.
Magst du den Titel Sehnsucht noch?
Natürlich, ja. Das ist ein guter Pop-Song, muss ich mal sagen. Genauso wie ein Gefühl wie das Leben ist ja auch, wird ja auch rauf
und runter. Rico Kasich, Emotion, ja.
Genau, genau. Das sind Sachen, auf die ich immer wieder angesprochen werde, ne?
War das deine Idee gewesen oder wie kam es zu diesem Titel?
Spiegelbilder war ich ja zum ersten Mal Exekutivproducer. Das heißt, ich habe selbst alles erarbeitet mit meinen Kollegen, hatte ja den Vertrag, den guten, das war auch natürlich vorteilhaft, und habe auch selbst hier und da komponiert. Jedenfalls habe ich das dann selbst in die Hand genommen, auch die Texte, und das hat aber Wea nicht so gut gefallen, ja? Also die mochten dann eben doch die Fremde, wie zum Beispiel, da bin ich ja auch Komponistin, Mitteilkomponistin. Die Kollegen haben mitgearbeitet und war rockiger. Und Bea wollte es gern doch kommerzieller haben. Und daraufhin haben sie gesagt, pass auf, du machst noch mal 2 Songs. Sie haben mir nicht verraten, mit wem, weil ich wollte nicht mit Herrn Bohlen arbeiten, weil ich der Meinung war, dass wir nicht so zusammenpassen, stilistisch. Also nichts gegen Dieter Bohlen. Und da habe ich dann gesagt, okay. Und da war ich dann beim Produzenten vom Dieter Bohlen. Das haben sie mir auch nicht verraten. Aber das war eine sehr schöne Arbeit, Rodriguez. Und hat wirklich auch Spaß gemacht.
Und der Luis Rodriguez hat Emotion in Motion gemacht?
Der hat es produziert. Er hat ja nicht Emotion in Motion gemacht.
Nee, das hat Rico Kiesig geschrieben.
Ja, und aber sie haben mir das vorgeschlagen. Sie haben mir das vorgeschlagen und haben mir einen Text hingelegt, den ich erst gar nicht singen wollte. Aber dann habe ich gesagt, okay. Und das hat aber trotzdem, hat trotzdem auch Spaß gemacht. Und Rodriguez, der hat da gesagt, du kannst alles singen. Das hat Spaß gemacht auch. Und das lief dann sehr gut. Und das hat dann auch, war vorteilhaft für die Platte. Und dann kam ja noch, wie gesagt, mit Edo Zanke. Das war ja dann noch mal Gefühle. Und da waren ja auch, das war eher eine Compilation und ein paar Songs mit ihm. War nicht einfach, mit ihm zu arbeiten, muss ich sagen, mit Edel Zanke. Mhm. War schwierig. Dann habe ich ja mit Staroste die Blaue, die habe ich ja dann so genannt wie ich, weil ich der Meinung war, das bin ich wieder. Und da sind tolle Sachen auch drauf. Da war so eine Übergangszeit. Und da habe ich ja dann, was ist dabei, da war ja dann auch Sehnsucht drauf.
Du erwähntest ja jetzt schon mal, dass du mitproduziert hast, dass du mitkomponiert hast.
Ja.
Unter Franz ging das nicht. Hattest du damals schon Ambitionen gehabt?
Das habe ich auch. Hast du auch? Zum Beispiel, als ich noch ein Kind war, ist meine Idee und Franz hat sie, wollte immer, dass ich mitkomponiere. Mhm. Oder In jener Nacht habe ich ja mitkomponiert auch. Da bin ich auch Mitkomponistin. Nein, im Gegenteil. Franz hat immer gesagt, komm, was du, deine Ideen gib was du. Aber wir haben ja, da habe ich ja überhaupt keine Zeit gehabt, auch noch eine Idee zu haben.
Konntest du übrigens bei Franz auch mal sagen, ach, das Lied gefällt mir nicht so, dann schreib das nochmal um oder...
Da habe ich noch nicht so den Mut gehabt. Mhm. Ich muss zugeben, ich war ja noch auch ziemlich jung, auch bei Panterei, aber es gab auch ein paar Sachen bei Franz, die mir nicht gefallen haben. Das ist auch nach wie vor noch so. Aber es war eben, sagen wir mal, das, was schön war, war das große Ganze. Aber es gab auch sowas wie Hans im Glück. Na, Hans im Glück schon, ist auch schön gewesen. Das war ja mit Hansi Biebel auch noch dann auf Sommernachtsball. Aber so groß, der Hut und sowas, das fand ich dann auch doof. Also es gab auch ein paar, die mussten nicht sein. Aber das meiste war schön, ja. Ich habe mich eigentlich im Westen freigeschaufelt und habe gesagt, das will ich machen. Und dann den 90ern und so. Das hat dann wirklich Spaß gemacht. Da habe ich dann schon gesagt, nee, das mache ich nicht und das mache ich.
Und die 90er waren vor allem nicht so überfrachtet, auch konzerttechnisch, weil du das erwähnt hattest, dass das natürlich zu DDR-Zeiten noch anders gewesen ist. Jetzt war das alles luftiger, hast du es auch genannt. Ja,
also 30, 50 Konzerte im Jahr, das war dann schon auch für mich ausreichend und das war auch
gut. Und übersichtlich, ja.
Übersichtlich, da habe ich auch andere Dinge, da haben wir immer wieder auch neue Produktionen gemacht und so, aber ich hatte ja auch ein Kind und ich war alleinerziehend ab den 90ern, aber ich habe meinen Sohn alleine erzogen, noch 10 Jahre.
Aber kannst stolz drauf sein, dass du Benjamin bekommen hast?
Na gut, andere kriegen auch Kinder, aber natürlich war ich sehr froh, dass ich mein Kind erzwungen habe, denn keiner wollte, dass ich eine Babypause mache. Das war ja Ende der 90er, ich war 79 schwanger, auf Goldene Brücken stehe ich ja im Schwangerenkleid, aber das war auch alles sehr schön, aber mein Kind musste da ein bisschen auf mich verzichten im ersten Jahr und ich war auch im Westen froh, dass ich für ihn Zeit hatte. Konnte ich das zusammenfügen. Also ich habe auch Konzerte, das war immer im Westteil. Neues Album, Tournee, Promotion-Tournee. Das war dort so üblich. Da hat man nicht jeden Tag gespielt. Und in der DDR, da hat es mich fast erschlagen. Das muss ich wirklich sagen. Da war kein Kind drin. Da habe ich dann auch dafür gekämpft. Da habe ich gesagt, da war ich auch gerade wieder mit VPS zusammen und habe gesagt, jetzt bin ich schwanger. Das fand keiner gut. Aber Franz hat mich unterstützt, das muss ich sagen. Er hat ja auch dann Zeit für ein Kind für mich komponiert. Mhm. Du kriegst dein Kind, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, jetzt kriege ich mein Kind.
Ja.
Ja, und da war ich auch dann sehr froh. Und er ist auch was geworden.
Aber kein Musiker, ne?
Nein, ich wollte auch, dass kein Musiker wird. Ich verrate es, ja, weil ich gemerkt habe, das Leben eines Musikers ist nicht einfach. Wenn er große Ambitionen gehabt hätte,
hättest du unterstützt.
Aber er war faul. Er hat ja auch Klavier gelernt und ich habe ihm selbst auch Unterricht die erste Zeit gegeben und hatte dann auch noch eine Klavierlehrerin. Aber er wollte immer spielen, ja, er war noch klein. Er wollte immer spielen, das hat er mir später auch gesagt. Aber er hat dann noch Schlagzeug gespielt, aber er war begabt. Und er hat sehr gut Schlagzeug gespielt noch. Aber Musiker, ich habe gesagt, Berufsmusiker nicht.
Gibt's von euch eine gemeinsame Aufnahme? Mir ist so, als ob ihr mal zusammen gesungen habt.
Ja, ach, Du weißt doch ganz genau, was ich meine. Natürlich haben wir schon mal ein Weihnachtslied zusammengesungen. Lasst uns froh und munter sein, habe ich ihn überredet. Oh Gott, ich glaube, er war nicht so froh darüber, er hat es gemacht für mich.
Ja. Hast du ein gutes Verhältnis heute
ja,
zu ihm?
Ja, alles ja. Gut. Ich habe ein gutes, wunderbares Verhältnis, ja.
Das ist
habe
doch
ja zwei Enkelchen.
Das ist doch fantastisch.
Natürlich.
Hat die Oma auch Zeit für die Enkelchen?
Mittlerweile ja.
Ja, die 2000er, wie sind die bei dir weitergegangen?
Na, die 2000er habe ich auch noch schöne Alben gemacht. Ich habe das schöne Album 2001, ich habe dann mit Gisela Steineckert auch zusammengearbeitet, weil Gerolf Panach ja leider gestorben ist. Mit ihm habe ich ja noch gearbeitet bis Träume. Und nee, auch Unterwegs zu mir noch. Da hat er auch noch einen wunderschönen Text geschrieben. Er war sehr krank, hatte Krebs. Und dann habe ich auch schon überlegt, als dann Gerolf starb, habe ich dann überlegt, was ich machen kann. Und dann habe ich Jürgen Walter gehört. Da habe ich gedacht, ich glaube, ich könnte mal Gisela Steineckert fragen, ob sie was für mich schreibt. Und dann hat sie auch für mich ein Buch geschrieben noch. Diese Sehnsucht nach Wärme war das dann. Und da haben wir uns kennengelernt und das hat auch Spaß gemacht. Gisela ist sehr professionell, muss ich sagen. Und sie hat dann viel für Tiefe im Sommer auch geschrieben. Und dann habe ich auch mit Detlef Petersen gearbeitet und da hat auch noch Gerolf gearbeitet. Genau. Da habe ich auch, das war dann schon vorher. Und dann hat Manfred Maurenbrecher auch noch mit. Mit ihm habe ich auch gearbeitet. Also gute Leute. Tief im Sommer war toll, ja. Ist nach wie vor toll. Ja, und dann ist auch noch, habe ich ja auch noch mit Gisela, habe ich gesagt, ich will eine Winterplatte machen, Dünnes Eis. Ich würde gern mal doch ein bisschen so mehr die Liedform mit Jazz und Lied vom Schnee. Und da hat auch Franz noch drei wunderschöne Songs. Ein Winter ist mir widerfahren. Also wirklich wunderschön. Oder Komm zu mir. Auch andere Sachen. Und Andreas Bicking hat ja auch gut komponiert, ne? Also tolle Sachen gemacht.
Noch. Welches ist dein Lieblingsalbum?
Oh.
Jetzt kommt die alles entscheidende Antwort.
Das geht nicht. Ich habe so viele Lieblingsalben. Es sind überall Lieblingssongs drauf. Also ich liebe auch Dünnes Eis. Ich muss es zugeben. Ja, das ist einfach ein tolles Album. Sehr geschmackvoll, sehr schöne Texte. Für Leute mit Ohren, was es dabei ist. Nee, das geht wirklich nicht. Das geht nicht. Wohin? Mein letztes Album ist auch toll.
Ich habe sogar Sohn meiner Nachbarin gerne gehört.
Na, Sohn meiner Nachbarin ist auch toll. Gerolf Panach. Was hat er geschrieben? Er hat meinen Ex-Mann damit eingefügt. Das ist der Sohn meiner Nachbarin mit den Locken, der Hippie. Das war Gerolf Panach. Und der hatte auch immer so einen Charme.
Dieser Schelm, ja.
Ja, der hatte wirklich Charme, auch jetzt in Sehnsucht, wo er sagt, auch Gott kennt auch die Sehnsucht auch oder so. Der hatte immer so was Verschmitztes, ja, der konnte. Aber er hat immer gesagt, er muss immer überlegen, weil ich war die erste und einzige Frau, für die er auch getextet hat. Aber da hat ihm viel seine Frau geholfen.
Die hat die weibliche Note quasi reingebracht.
Ja, wirklich,
ne?
Ja. Der hat gesagt, er hat dann gefragt, weil er unsicher war, wie empfindet das eine Frau? Weit übers Meer doch zum Beispiel, ist ja auch, wird ja sehr geliebt.
Wie viele Alben hast du insgesamt rausgebracht? Sind ja über 20.
22. Also da ist natürlich ein Kinderalbum, meine schönsten Kinderlieder dabei. Da ist auch was drauf vom Traumzauberbaum. Und da ist auch Kind und Kater dabei. Also das sind ja nun andere Alben, die nicht unbedingt in die populäre Musik passen. Ja, aber das sind 22 Alben.
Ist eine
mit Woher Wohin, meiner letzten, die ich auch liebe.
Um zum Verständnis auch nochmal zu sagen, 4 Alben davon sind in der DDR entstanden.
4.
Vier. Und der Rest?
6 in Westteil und die anderen dann nach der Wiedervereinigung.
Im geeinten Deutschland.
Ja, genau.
Also du warst nicht faul?
Nö. Ich habe ja auch
du hast dich gesteigert.
Gespielt. Ich habe ja immer live gespielt. Ich hatte ja eine Liveband, die immer sagt, Froni, wir müssen spielen. Ja.
Wie sehr fehlt dir jetzt die Bühne?
Na, nicht.
Nicht?
Also nicht unbedingt. Das geht nicht. Also ich verstehe manchmal nicht, wieso man glaubt, dass Menschen ab einem gewissen Alter immer weiter Konzerte singen können von 25 Songs. Ich habe ja alles allein gemacht. Das ist nicht möglich. Also diese Vorstellung, und ich meine, ich habe Ohren, ich höre das auch bei anderen sehr genau. Und ich habe ja auch große Balladen gesungen und die kannst du nicht immer ein Leben lang singen. Also das ist ein Irrglaube. Ich kann dann gar nicht verstehen, dass andere wissen, andere gehen in Rente, aber Sänger nie. Das liegt nur daran, dass alle Playbacken. Und ich bin kein Fan von Playbacken. Das ist für mich kein Musizieren.
Du bist live.
Naja, ich habe immer live. Ich habe letztes Jahr noch meine letzten 4 Konzerte gemacht. Und dieses Jahr hatte ich Probleme. Weil sie hat einfach mit Ödem Probleme am Stimmbandrand. Und da hat man keinen Ansatz. So sagt das der Sänger, du hast keinen Ansatz, weil es nicht glatt ist. Muss ja, die Stimmbänder müssen ja glatt sein. So, und deswegen habe ich dann mir auch vorgenommen, aufzuhören, was jetzt Konzerte mit Band angeht. Das habe ich dann beendet in diesem Jahr. Ja, aber ich mache noch Lesungen, wo wir Einspielungen von Live-Konzerten, meinem Live-Konzert haben, was sehr gut ankommt.
Lesungen mit deinem Buch?
Mit meinem Buch, wo ich auch lese und wo wir Einspielungen haben von unserem Konzert, was 1199 damals aufgenommen hat, ein sehr schönes Konzert. Und da sind die Leute immer begeistert. Also ich finde das besser, als dass man irgendwas noch zusammenbastelt. Und ich weiß, dass also bestimmte Sänger, die auch immer sagen, sie singen immer noch, dass sie Playbacken, also dass sie Teilplayback machen. Eine Band kann live spielen, auch nach dem Klick, und die Sänger singen nach Band. Und ich finde das nicht gut.
Du gehst ehrlich damit um und...
Es geht nicht nur um Ehrlichkeit. Ich selbst würde es für mich nicht wollen. Ich möchte nicht zum Band singen. Das ist für mich eine Verarsche, salopp gesagt.
Ja.
Weil ich muss, wenn, dann singe ich. Ich bin, wenn man sein Leben lang live gesungen hat, dann... ist das im Blut? Da kann man nicht einfach jetzt zum Band singen, das geht nicht.
Mm-mm. Stehst du manchmal früh auf und singst?
Nö.
Nee.
Früh noch nicht. Aber sowieso nicht.
Nee.
Nein, da würde ich dann lieber den Nachmittag bevorzugen.
Ja, also Live-Konzerte wird es mit Veronika Fischer nicht mehr geben.
55 Jahre sind doch wirklich auch ausreichend, oder? Ich finde schon, dass es genug Zeit ist. Und wenn das dann nicht mehr alles so klingt, ich habe mich neulich mit Ussi Brüning mal verständigt, der geht es auch so. Also das ist einfach die Wahrheit. Und alles andere ist Betrug.
Das ist fast wie ein Schlusswort.
Ja, es gibt doch die ganzen Aufnahmen, die kann man doch hören. Und das kann ich nicht immer besser machen mehr. Das ist nicht möglich.
Wenn du dein junges Ich treffen könntest, wenn das möglich wäre, was würdest du der Veronika Fischer mit dem Abstand der Jahre raten?
Sie soll auch mal Nein sagen. Ich hätte in der DDR öfters auch mal Nein sagen können, bei diesem und jenem. Aber das habe ich ja dann getan. Ansonsten bin ich nicht völlig unzufrieden. Ich denke, es sind so schöne Dinge dabei gewesen. Und bin ich nach wie vor froh. Bin immer mit mir kritisch gewesen, aber es gibt Zeiten, da war ich wirklich gut, finde ich. Da sage ich, okay, hast du gut gemacht.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wünsche dir gesundheitlich alles Gute.
Danke, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Ja.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Soweit unser Podcast mit Veronika Fischer. Die Termine mit ihren Lesungen, die finden Sie immer auf der Internetseite unter www.veronikafischer.de. Ich bin Frank-Michael Bauer. Schön, dass Sie rein und zugehört haben. Wie stets gilt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder eine Idee, wen ich mal ans Mikrofon für Sie lotsen soll, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite www.mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts. Sie sollten auch in andere Podcasts reinhören, wenn Sie erfahren wollen, zum Beispiel, was bei unseren Nachbarn so los ist. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder heiß diskutiert? Darüber sprechen in unserer Sendereihe Mensch-Nachbar wöchentlich drei Journalisten und Journalistinnen aus drei Ländern. Und Tiere gehen ja bekanntermaßen auch immer. Wir haben da einen tierischen Podcast. Elefant, Tiger und Co. Unser Zoo-Reporter ist regelmäßig unterwegs, um Neues aus dem Leipziger Tierleben in Erfahrung zu bringen.
Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi. Und der heißt nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen. Und schon risch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Weltherrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt. Und wir denken das noch nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Ne? Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rüssel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle zwei Wochen neu in der App der ARD Audiothek.
Wo geht's? Gute Unterhaltung für alle.
Der Ärmelkanal ist ja auch eng. Ja? Wenn ich also eine Wasserstraße bauen würde, würde ich sie nicht so bauen wie den Ärmelkanal.
Zum Beispiel mit Wischmeyers Stundenhotel.
Wann wurde der Ärmelkanal gebaut, circa?
Nach der letzten Eiszeit.
Jederzeit die besten Comedy-Podcasts, Dokus und Hörspiele. Natürlich auch die von MDR Sachsen. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek-App runterladen.
Soweit ein paar Tipps und nun legen Sie mal los mit dem Stöbern und weiter reinhören im Podcast. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
ARD